Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast. Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen.
Geht's schon?
Es geht los. Schon.
Schon. Aber du hast noch Sachen in den Haaren.
Ja?
Ja, ja. Ich hatte es vorhin auch. Ja, Mai, halt die Sachen, die halt von den Bäumen fliegen. Jetzt weg.
Ich will ja keine Quelle von deinen Allergien sein.
Ja, das wäre nicht gut. Aber ich habe ja schon Anti-Allergiesaft mir zusammen gemixt aus Präparaten von unserem Sponsor ESN. Ich habe gehört, dass das nämlich auch dafür gut ist.
Geheimes Rezept aber.
Geheimes Rezept. Das wird vielleicht mal kundgetan irgendwann. Herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder da sind.
Hallo Leute.
Du hast mir gestern was geschickt und das fand ich natürlich dann, als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht so, ja, duh. Weil wir haben ja im letzten Kapitel der MTMT-Podcast-Reise haben wir über Functional Training gesprochen. Und wir wären ja nicht MTMT, wenn wir nicht die Theorie mit der Praxis kombinieren würden. Oder? So, man kann ja viel labern und so weiter und theoretisch sich Gedanken machen über Dinge, aber wenn man dann nicht quasi auch einen praktischen Bezug dazu herstellt, dann ist es alles für umsonst.
Vor allem, weil wir haben ja nicht mal über die praktische Theorie wirklich gesprochen, sondern es war ja eher so eine History.
Richtig.
So eine Geschichtsstunde.
Richtig.
Trainingsgeschichtsstunde.
Mhm. Und in dem Zuge hast du so die Frage gestellt, was bedeutet es, die Funktion des Bewegungssystems zu respektieren, beziehungsweise sie zu trainieren? Und ich würde alle Zuhörenden auffordern, vielleicht, bevor ihr die Folge jetzt hört, wenn ihr jetzt hier reinsippt, dann doch mal die Folge 1 zu Functional Training zu hören, also die Folge vor dieser Folge, um den Bezug zu der heutigen herzustellen.
Die mit dem Clickbaity-Titel Niemand versteht Functional Training.
Oh. Gut. Ich habe mir dann gedacht, es wäre vielleicht sinnvoll, auch als Intro nochmal darüber zu sprechen, was ist überhaupt die Funktion des Bewegungssystems?
Ja, also wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir aber wahrscheinlich nur darüber.
Naja, aber ganz kurz nur. Also so vielleicht auch im Bezug und in Relation zu verschiedenen Trainingsauswüchsen vielleicht.
Vielleicht ist die Funktion des Bewegungssystems Bewegungsaufgaben möglichst effizient zu erfüllen.
Mhm.
Die an das System gestellt werden.
Okay. Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an, finde ich.
So vielleicht.
Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr damit zufrieden seid. Beziehungsweise ich könnte mir auch vorstellen,
damit wir das hier ein bisschen abkürzen.
Ja, dass wir in den nächsten Q&A-Runden vielleicht auch Ergüsse dazu bekommen, weil das bekommen wir immer wieder von euch, was super ist. Dass quasi auch Definitionen von euch, von den Zuhörenden, zu gewissen Themen erarbeitet werden.
Es gab auch schon ein bisschen Feedback auf die erste Folge.
Ja, sehr gut. Ach, boah, meine Augen. Okay, gut. Was heißt das jetzt?
Ja, da sind wir ja auch so wieder bei dem Thema von Definitionen und dass es diese Funktion des Bewegungssystems sehr komplex ist oder komplex sein kann. Da ist es vielleicht dann immer ein bisschen schwieriger, das simpel zu definieren. Und ich glaube, auch wieder verschiedene Leute haben vielleicht verschiedene Vorstellungen. Aber ich glaube, meine Definition ist gar nicht so schlecht am Ende. Weil, was ja auch so ein Ding ist bei Functional Training, da haben wir letztes Mal gar nicht drüber geredet, ist mir danach aufgefallen, ist so dieses, wir müssen das Training alltagsnah gestalten, weil die Bewegungsaufgaben, die der Alltag an uns stellt, um die geht's ja. Also wir trainieren ja fürs Leben quasi und nicht fürs Gym. Mhm. Und da steckt dann wieder so ein Missverständnis drin. Also worüber wir, glaube ich, auch immer wieder geredet haben. So dieses, ich mache Kreuzheben im Gym, damit ich im Alltag was besser aufheben kann. Ich mache Farmers Walks im Gym, damit ich meine Einkäufe besser heimtragen kann. Ich mache Step-Ups im Gym, damit ich besser eine Treppe hochgehen kann, so. Und das ist ja nicht falsch, aber trotzdem steckt da, glaube ich, so ein Missverständnis drin. Und es wird ja auch viel genutzt für fürs Marketing, weil diese Geschichte kann man leicht erzählen, einem Kunden, einem Endverbraucher. Und man kann sie auch leicht visualisieren. Also da gibt es ja auch x Reels, weißt du so, dann sieht man so jemanden beim Kreuzheben, Cut, und dann sieht man, wie jemand irgendwas Schweres vom Boden aufhebt, und dann sieht man jemanden eine Treppe hochgehen, Cut, und dann sieht man jemanden Step-Up machen, und dann ist natürlich so, ah ja, klar, da, also da trainiere ich die Sachen, die ich halt fürs Leben brauche und so. Und wie gesagt, das ist nicht falsch, um Leute abzuholen, aber ich glaube, es sorgt manchmal für Fehler im Trainingsverständnis bei uns Coaches. Also wenn man das so als quasi Marketing-Trick benutzt, sage ich mal, dann ist es voll okay, damit Leute irgendwie einen Zugang dazu haben und das irgendwie verstehen. Aber uns Trainern sollte klar sein, dass wir, also erstens hat das eigentlich nichts mit funktionell zu tun, sondern das hat was mit Spezifik zu tun. Das ist auch so ein Ding. Leute sagen, das ist eine funktionelle Übung für Punkt, Punkt, Punkt. Und da denke ich mir dann so, nee, dafür haben wir schon ein Wort so im Training. Das bedeutet Spezifik. Also Spezifik bedeutet ja, wie nah ist eine Trainingsübung an der Zielbewegung.
Für etwas.
Punkt, genau. Punkt, Punkt. So. Und da gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Also das Bewegungsmuster spielt eine Rolle, aber auch sowas wie Bewegungsgeschwindigkeit, welche Muskeln arbeiten mit Koordination und so weiter. Also Spezifik ist ja auch wieder was Komplexes in sich. Aber das ist noch so eine Sache, was wie Functional Training oft dargestellt wird, dass man dann eben so Training denkt, sprich Spezifik eigentlich meiner Meinung nach falsch interpretiert.
Das wollte ich gerade fragen. Schließen sich so im allgemeinen Verständnis diese beiden Worte nicht irgendwie aus? Also so nicht
elaborate.
Naja, nicht für uns unbedingt, aber so, wenn man über Functional Training spricht und wenn du jetzt Spezifik in den Mix wirfst, dann ist es ja eigentlich das Gegenteil von dem Narrativ, was allgemein über Functional Training erzählt wird.
Elaborate.
Naja, also so Spezifik, so wie ich dich gerade verstanden habe und so wie wir es ja irgendwie auch verstehen und definieren, bedeutet ja eben genau das, was du gerade gesagt hast. Oder jetzt mal runtergebrochen auf einen Powerlifter oder eine Powerlifterin, die trainiert spezifische Übungen, um quasi in ihrer Disziplin, in ihrem Sport besser zu werden. So, Functional Training erzählt ja die Geschichte, man trainiert fürs Leben, in Anführungsstrichen, um gefeit zu sein vor den heimtückischen Aufgaben des Lebens.
Wie zum Beispiel die Einkäufe nach Hause tragen.
Ja, oder wie zum Beispiel irgendwie einen 20 Kilo Bierkasten aus dem Auto zu heben, deswegen muss ich 200 Kilo deadliften.
Die heimtückischen Bewegungsaufgaben, die unser super anstrengendes Leben heutzutage an uns stellt, ja.
Verstehst du, was ich meine? Also für mich clashen diese zwei Begrifflichkeiten, aber ich finde, dass es total gut ist, dass du Spezifik als Begrifflichkeit da reinwirfst, weil das muss uns halt klar sein.
Ja, vielleicht existiert da auch so ein Disconnect, weil wenn wir davon reden, wir wollen unser Bewegungssystem trainieren und die Funktion unseres Bewegungssystems trainieren, dann ist das eben was sehr Komplexes, Facettenreiches und nichts Hochspezifisches, sondern das hat ja viel mit Variabilität zu tun. Und das ist dann auch der Weg, wie ich drüber nachdenke, also so denke ich zumindest drüber nach. Ich trainiere nicht gewisse Bewegungsaufgaben, damit ich die dann wiederum besser bewältigen kann im Alltag, sondern ich trainiere den Menschen. Ich trainiere das Bewegungssystem. Und wenn das Bewegungssystem gut funktioniert, dann wird der Mensch auch keine Probleme damit haben, den Bierkasten hochzuheben oder die Einkäufe nach Hause zu tragen. Und ich muss nicht die spezifischen Aufgaben trainieren, funktionell oder spezifisch oder wie auch immer du das dann benennst, sondern ich trainiere den Menschen in allen seinen Facetten. Ich trainiere Bewegung am Ende des Tages. Weil man könnte ja auch, weißt du, manche reden ja auch von funktioneller Bewegung oder einer funktionellen Übung. Man könnte auch das funktionell einfach streichen und sagen halt Bewegung.
Würdest du hast jetzt gerade von Variabilität gesprochen, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Wort, worüber wir heute sprechen müssen. Würdest du sagen, dass Variabilität und irgendetwas ist spezifisch, sich schon auch gegenseitig wieder ausschließen, beziehungsweise wo befinden die sich auf einem potenziell gleichen Spektrum?
ja, tendenziell an verschiedenen, also an unterschiedlichen Enden von dem Spektrum, aber da ist ja auch wieder die Frage, also von was, auf was beziehen wir das? Mhm. So, was ist der Kontext? Mhm. Reden wir von einer Übung oder reden wir vom ganzen Training? Weil ich finde, es macht keinen Sinn, eine einzelne Übung als funktionell oder nicht funktionell zu bezeichnen, aber du kannst vielleicht das gesamte Training, den gesamten Trainingsprozess und alles, was du da drin trainierst, mit allen Übungen, die du machst, so, das kannst du als spezifisch oder als funktionell bezeichnen. Mhm. So, welche Reize setzt du, was dann ja auch wiederum bedeutet, wie passt sich das System an, an welche Reize passt sich's an? Und ich glaube, Funktion ist, hat auch viel mit Potenzial zu tun. Also wenn ich die Funktion trainiere, dann trainiere ich Bewegungspotenzial. So. Mhm. Und wenn ich darüber nachdenke, dann fallen mir natürlich auch gleich so das Wort ein, Bewegungsoptionen haben, worüber wir immer so viel sprechen. So, mhm. Wenn das System viele Optionen hat, dann hat es auch die Möglichkeit, auf alle möglichen Anforderungen, die das Leben oder der Sport an uns stellt, gut zu reagieren.
Ja.
Und eben Bewegungsaufgaben effizient zu erledigen.
Ah, der Javan kommt.
Oh, das ist aber lieb, Javan.
Guten Morgen, Javan.
Vielen Dank.
Ja, Fresh Pots.
Ja, Javan hat Fresh Pots delivered. Das ist noch früher am Morgen, vielen Dank.
Ich habe noch eine Überlegung, also zurückzugehen, weil du hast ja jetzt schon wieder so viele Punkte aufgerollt, die auch so wichtig sind. Aber one thing leads to the next und so weiter. Wir haben jetzt gerade so die zwei Begriffe gegenübergestellt oder versucht, sie gemeinsam zu bewerten. Variabilität und Spezifität, so heißt es nämlich. Wie heißt es eigentlich? Spezifität. Heißt es so?
Es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Spezifität und spezifisch, aber frag mich gerade nicht.
Ist ja auch egal. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Und jetzt ist so mein Gedanke, nur ganz kurz, damit wir das einfach mal so auch auf den Punkt bringen, finde ich. So, dass das eine das andere eben nicht unbedingt ausschließt und dass wir auch nicht so denken dürfen, sondern jemand, ich sage jetzt mal wie wir, versus einem Bodybuilder, einem Hardcore-Bodybuilder, Urs, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben ein Spektrum, und stellt euch das mal bildlich vor, von Variabilität. Und auf diesem Spektrum von Variabilität sind überall spezifische Punkte.
Mhm.
Und,
oh ja.
Genau. Und das Spektrum, die Breite des Spektrums von uns versus die Breite des Spektrums vom Urs, die ist unterschiedlich. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt.
Ja, ist ein sehr gutes Bild, weil eben um Variabilität zu erlangen, müssen wir spezifisch verschiedene Qualitäten trainieren.
Genau.
So. Und das machen wir ja irgendwie auch immer im Training, also ob wir wollen oder nicht. So, wir trainieren einen Hinge. Mhm. So, das ist ein spezifisches Bewegungsmuster, das für spezifische Anpassungen sorgt. Und da sind wir dann wieder so bei, wie machen wir Training und wie denken wir Training? Naja, wir wollen halt viele Qualitäten trainieren, weil wir viele Qualitäten haben, mhm. potenziell. So, wir können ganz viele Bewegungen machen. Das beinhaltet ganz verschiedene Qualitäten. So, ich musste auch die ganze Zeit denken an Krafttraining weitergedacht 2.0, wo wir eröffnen den Theorieteil mit den ganzen Qualitäten, die wir trainieren können. Wo wir uns mal hingesetzt haben und gesagt haben, so, ja, was trainieren wir denn eigentlich im Krafttraining, wenn man es weiterdenkt? Mehr als nur halt Muskelmasse mehr machen oder Maximalkraft wiederum in spezifischen Übungen. Und das ist ja schon eine ganz schön lange Liste, die da zusammengekommen ist am Ende. Also von Integration, Separationsfähigkeit, Rhythmus, Sequenz, so Reaktivität und sowas würde ich da auch mit reinpacken und so weiter und so weiter. Also halt so dieses, das bildet die Variabilität ab, diese ganzen verschiedenen Qualitäten, und diese Qualitäten müssen wir spezifisch trainieren, weil das Meta-Trainingsprinzip überhaupt besagt ja, dass wir uns eben spezifisch anpassen, beziehungsweise an spezifische Reize spezifisch anpassen. Mhm. So funktioniert Training. Mhm.
Jetzt würde ich, weil, also wir
es wird wieder eine theoretische Folge.
Nein. Also wird's ja, aber man muss, glaube ich, einfach einen theoretischen Kontext an Überlegungen geben, damit man es praktisch einordnen kann. Du hast es vorhin von Bewegungspotenzial und Bewegungsoptionen gesprochen. Kannst du erst nochmal kurz den Kontext bringen zwischen Bewegungsvariabilität und Bewegungsoptionen. Auch nur mal, ich meine, darüber sprechen wir viel, aber ich glaube, als Einstieg für diese Folge ist es auch relevant.
Boah, ja, also Bewegungsvariabilität, so dieses Kernkonzept besagt ja, dass wir, wenn wir uns bewegen, auf einer Mikroebene uns nie zweimal gleich bewegen, so ungefähr. Also wir machen 10 Kniebeugen und die sehen von außen betrachtet alle 10 gleich aus. Aber wenn man reinzoomt auf der Mikroebene, hat der Mensch 10 leicht unterschiedliche Kniebeugen gemacht. So einfach das ist quasi die Art und Weise, wie wir uns bewegen, wie wir uns im Bewegen selbst organisieren, was ein total smarter Mechanismus ist, weil er dafür sorgt, dass wir anpassungsfähig bleiben in Bewegung, weil eine gewisse Stress- und Lastverteilung dadurch gegeben ist, weil wir uns nicht immer genau gleich bewegen und immer genau die gleichen Strukturen auf die gleiche Art und Weise belasten, sodass es dieses reingezoomte Bewegungsvariabilität, dann kann man natürlich auch irgendwie einfach Variabilität betrachten und sagen, okay, das bedeutet halt, dass ich viele verschiedene Sachen mache, so ungefähr, also ein Trainingsplan mit 30 verschiedenen Übungen beinhaltet mehr Variabilität als ein Trainingsplan mit 10 verschiedenen Übungen. Mhm. So.
Und Optionen in dem Kontext?
Und Optionen, also wir definieren ja Optionen einfach, hast du die Möglichkeit, dich in gewisse Positionen rein und wieder raus zu bewegen mit motorischer Kontrolle? Mhm. Und vielleicht kann man da auch noch agieren, schaffst du es auch, Kraft zu realisieren in diesem Prozess? So, also schon zwei sehr verwandte Konzepte, aber die bedeuten schon was komplett Unterschiedliches eigentlich.
Also das eine, also Bewegungsoption ist noch viel, vielleicht noch viel reingezoomter und bezogen auf eine Gelenkfunktion. Ja. Rotationsfähigkeit in der Schulter oder in der Hüfte oder wo auch immer.
Das heißt, Bewegungsoptionen geben den Rahmen vor für Bewegungsvariabilität am Ende. Mhm.
Gut, das ist nämlich wichtig, wie ich finde, weil ich würde jetzt gern zurückkommen zu deiner Eingangsfrage. Was bedeutet es überhaupt, die Funktion des Bewegungssystems zu respektieren? Was bedeutet überhaupt respektieren in dem Kontext? Ich glaube, das ist wichtig festzuhalten, weil ansonsten ist diese Diskussion auch mit Dritten obsolet.
Ja, auch das ist wieder das ist wieder deep. Ich glaube, da geht es darum, dass man gewisse Prinzipien von Bewegung beachtet und versteht und kennt, so eben respektiert. Mhm. Und
aber deswegen muss man sie erstmal kennen. Deswegen würde ich dich gerne dazu ermuntern, nochmal einen kurzen Abriss darüber zu geben, was es bedeutet, was das Bewegungssystem denn können könnte, wenn.
Also erstmal geht es ja um grundsätzlich, wie entsteht Bewegungsverhalten? So, also ich meine, damit fängt es immer irgendwie an bei uns. Hier Theorie von dynamischen Systemen, die eben gewissen Grundprinzipien folgen, wie zum Beispiel Selbstorganisation, worüber wir immer viel sprechen, Emergenz, Nonlinearität und Komplexität. Das sind die 4 Grundprinzipien von dynamischen Systemen und wie quasi Bewegungsverhalten generiert wird und entsteht. So, und das ist natürlich erstmal ziemlich abstrakt, aber irgendwann auch nicht mehr. So, wenn man es verstanden hat. Und dann kommt da halt alles andere auch noch dazu. Also die funktionelle Anatomie oder generell erstmal Anatomie, die echte funktionelle Anatomie, so diese ganzen Sachen und dann auch so gewisse Grundprinzipien, die eine Rolle spielen in menschlicher Bewegung, also zum Beispiel Effizienz haben wir schon angesprochen. So, dass unser Bewegungssystem immer bestrebt ist, effizient zu sein, zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, also weißt du, wenn man da anfängt, dann könnte ich sagen, ja, dann ratter ich jetzt einfach mal, dann setze ich mich hier hin und halt nochmal alle Vorträge aus der MTMT-Methode und dann sind wir in 50 Stunden fertig mit dem Thema, so ungefähr.
Also ist doch ein guter Plug, oder?
Mit allen Prinzipien, die wir irgendwie für wichtig halten.
Das ist doch ein guter Plug für die MTMT-Methode.
See what I did there?
Ja. Ja, also wenn ihr die noch nicht studiert, dann solltet ihr damit anfangen.
Die Sache ist ja auch die, Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Der Podcast kommt am Samstag raus und diesen Samstag und Sonntag ist immer noch der Flash-Sale auf die MTMT-Methode.
Verrückt.
Als hätten wir es geplant. Mhm. Und ihr könnt 250 Euro sparen auf die Methode.
Mhm. Haufen Geld.
Und genau, der läuft aber nur bis inklusive Sonntag. Also wenn ihr den Podcast nach Sonntag, nach Release hört, dann ist der Flash-Sale leider schon wieder vorbei. Mhm.
Jetzt hast du natürlich vollkommen recht, wenn man da anfängt, dann könnte man auch nicht mehr aufhören, was uns ja auch irrsinnigen Spaß macht. Aber wir sind ja heute auch da, um eine praktische Ableitung und vielleicht auch Anwendbarkeit zu finden. Deswegen, worauf ich hinaus wollte, ist so ein bisschen, wenn du von respektieren sprichst, dann würde ich das gerne in den Kontext bringen mit, was machen verschiedene Trainingsstyles, nenne ich es einfach mal, mit eben den Möglichkeiten des Bewegungssystems, vielleicht bezogen auf, und das kann man vielleicht ganz gut daran festmachen, an, weil das kennt jeder von uns, Bewegungsebenen.
Ja, ich denke mal, wenn das gewisse Trainingsstyles beachten halt mehr oder weniger von der potenziellen Funktion unseres Körpers. Mhm. So, da sind wir wieder bei Potenzialen. Und es beinhaltet zum Beispiel auch Bewegungsebenen. Also manche Trainingsstyles haben einen sehr, sehr starken Fokus auf sehr lineare Bewegungen hoch und runter in der Sagittalebene. Mhm. So, das ist quasi das stark abgebildet so im konventionellen Krafttraining. Natürlich auch stark abgebildet in so einem Kraftsport wie zum Beispiel Kraft-Dreikampf, so. Und natürlich könnte man es jetzt an diesem biomechanischen Konstrukt der Bewegungsebenen so ein bisschen festmachen. Mhm. Also wenn man sich immer nur auf eine Bewegungsebene konzentriert, dann gilt ja auch eigentlich immer so dieses relativ simple Prinzip von use it or lose it.
Ja.
So, und da kann man mehr Variabilität in den Bewegungsebenen in seinem Training drin haben oder halt weniger.
Genau das meinte ich, weil ich finde, das ist schon praktisch total greifbar, oder? Also du hast ja gerade schon gesagt, dass so klassisches Krafttraining, bilateral, ja, I lift things up and put them down, so nach dem Motto, wo es vor allem ja darum geht, das System in sich eher rigide zu machen, so, dass, mei, da passiert halt irgendwo mal was mit deinem System.
Ja, oder es passiert irgendwann nichts mehr, weil du halt gewisse Sachen nicht mehr gut kannst.
Genau, oder es passiert als Ableitung dann nichts mehr. Und darum geht es mir so, ich würde gerne den Kontext bringen, was es bedeutet, die Funktion zu respektieren. Weil die Funktion ist halt, also aufgeteilt in diese drei Bewegungsebenen. Und wir wissen ja, dass die Metaebene halt, wenn man so will, die Transversale ist und alles sich aus Rotation nährt und speist. Und das muss man halt erstmal, glaube ich, verstehen, bevor man diese Diskussion überhaupt antreten kann.
Ja, das ist wieder so ein biomechanisches Grundprinzip, also das nächste Wichtige. So diese gewisse, sagen wir mal, Hierarchie der Bewegungsebenen. Und wenn man quasi nach der ersten aufhört und gar nicht mehr irgendwie die zweite und dann auch dritte auf dem Schirm hat, dass das natürlich dazu führt, wenn man das lang genug macht und schwer genug macht, dass man gewisse Optionen halt verliert. Mhm. Weil Optionen, so, das steckt ja in der Definition drin, haben ja auch was mit aktiver Kontrolle zu tun. Also vielleicht kann ich da noch irgendwie hinkommen in gewisse Positionen, aber ich kann mich vielleicht einfach nicht mehr kontrolliert und nicht mehr mit Kraft in diese Position reinbewegen. Also es ist dann so das Beispiel von einem, weißt du, ein Kraft-3-Kämpfer, so, der kann ein Haus hochheben und einen LKW beugen, aber sobald er in der Split-Stance ist, fängt er irgendwie an zu zittern und hat Probleme, nur mit Körpergewicht einen guten Split-Squat zu machen. Als Extrembeispiel. Mhm. Oder
dieses Video, by the way, auch nicht bei jedem oder jeder so, aber
natürlich nicht.
Nur als Beispiel.
Oder dieses Beispiel, was letztens rumgegangen ist, worüber wir, haben wir da im Podcast drüber geredet, wo Larry Wheels sprintet,
ja,
so neben dem Ashton Hall.
Habe ich jetzt auch gesehen,
ja. Und du siehst halt einfach, wie der eine sich bewegt und wie der andere sich bewegt. Und das ist halt einer hohen Spezialisierung geschuldet, die der eine, Larry Wheels in dem Fall, halt durchgemacht hat, hinter sich hat. Mhm. Was sich halt direkt zeigt in der Art und Weise, wie er sich bewegt, was sich direkt zeigt in seinen Bewegungsoptionen. Weil er hat gewisse Optionen nicht und deswegen kann sein Körper die auch nicht nutzen und deswegen rotiert sein Brustkorb und seine Wirbelsäule halt um 0 Grad, während er läuft. Was auf jeden Fall halt nicht normal ist. Mhm. So, das ist kein normales Laufmuster.
Mhm. Mhm. Jetzt habe ich einen Faden verloren, weil ich hatte noch einen Punkt eben zu den Bewegungsebenen und zum Respektieren derer. Also, das ist eine Diskussion, die wir vor Jahren vor allem viel mehr geführt haben als heutzutage, so kommt es mir vor. Also, dass man überhaupt so, du kannst nur sehen, was du weißt, so nach dem Motto, wenn man jetzt mit jemandem diskutieren würde, der oder die letztendlich halt so sehr, sehr sagittal, rigidierend trainiert. Wie kriegt man denn den Menschen überhaupt dazu, das zu sehen, beziehungsweise wie könnte man das Training dieser Menschen bereichern?
Indem man es variabler gestaltet. So. Indem man mehr, vielleicht mehr Qualitäten sieht, auf dem Schirm hat, die man trainieren kann. Mhm. Weil da sind wir wieder beim ewigen Thema, dass Krafttraining halt viel mehr kann, als nur Muskeln aufbauen, auch wenn Muskeln obviously sehr, sehr wichtig sind für Bewegung, aber auch generell für unsere Gesundheit. Ja, das wäre wahrscheinlich so das Hauptding, also dass dein Training einfach mehr motorische Qualitäten und Fähigkeiten abbildet. Mhm. Und dann eben so diese ganzen Begrifflichkeiten, die wir schon mit denen wir um uns geschmissen haben, dass sie halt alle irgendwie abgebildet werden in einem Training. Also Separationsfähigkeit, Integration und so. Ich meine, da haben wir letzte Folge schon drüber geredet. Integration ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Functional Training geht. Mhm. Weil da geht es halt darum, dass wir komplexere, integriertere Bewegungen machen, die meistens auch eine größere oder anspruchsvollere koordinative Komponente beinhalten. Weil das lässt sich ja nicht bestreiten, dass ein Beinstrecker koordinativ nicht so anspruchsvoll ist, den gut durchzuführen, wie ein Ausfallschritt zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, Koordination ist generell so ein Ding, was total underrated ist und worüber total wenig nachgedacht wird in der allgemeinen Fitness- und Trainingswelt. Wenn wir dann im Athletiktraining sind, dann sieht es wieder anders aus, weil da ist irgendwie klar, dass Koordination super wichtig ist. Aber gut, selbst da gibt es natürlich, keine Ahnung, verschiedene Philosophien. Und man kann auch sagen, was ja auch aktuell so ein bisschen the talk of the town ist, dass Athleten einfach nur trainieren müssen wie Bodybuilder, sagt der eine, und der andere sagt, nee. Aber gut, das ist wieder eine andere Diskussion. Da sind wir wieder bei Spezifität und so weiter. Aber die passt am Ende auch hier rein.
Ja, ja klar. Jetzt haben wir die Frontalebene haben wir noch gar nicht erwähnt. Und die Arme, die sollte auch mal nur erwähnt werden, finde ich, als Begrifflichkeit. Und vielleicht kannst du auch ein Beispiel geben, dass man auch sieht, welche Übungen in der Frontalebene ausgeführt werden, also echt in der Frontalebene ausgeführt werden und wie wenig im klassischen Krafttraining davon trainiert wird.
Ja, jetzt kommen wir langsam mal zur Praxis so tatsächlich. Also ich glaube, Funktion des Bewegungssystems, es ist total wichtig zu verstehen, dass wir Zweibeiner sind. Und wenn wir uns durch den Raum bewegen, dann tun wir das, also da sind wir wieder bei den Bewegungsebenen. Wenn wir gehen, dann bewegen wir uns nach vorne meistens, in der Sagittalebene. Aber damit wir uns effizient nach vorne bewegen können, müssen wir von rechts nach links shiften können, weil wir sind Zweibeiner. So. Und das ist zum Beispiel die Frontalebene. Frontalebene bedeutet, ich mache einen Schritt, habe mein Gewicht auf meiner rechten Seite und dann schiebe ich mich weg von meiner rechten Seite, wieder auf meine linke Seite und dann schiebe ich mich wieder auf meine rechte Seite. So. Kann ich das effizient machen? Ist eine Frage. Und ist auf jeden Fall eine Qualität, die kann ich trainieren. Zum Beispiel, deswegen machen wir viele unilaterale Bewegungen, gerade auch im Unterkörpertraining. Schaffst du es, deinen Körperschwerpunkt zu managen im Raum, in der Sagittalebene, ja, aber kannst du das auch in der Frontalebene? Also kannst du den wirklich von rechts nach links shiften? So, da sind wir wieder bei Larry Wheels, kann das nicht so gut. Weißt du noch, als wir auf der FIBO waren, haben wir doch gesagt in unserer FIBO-Folge so, eher ein Haufen muskulöse Menschen, aber keine Frontalebenen und keine Transversalebenen, ja, die wir da gesehen haben.
Ja, ja, genau.
War eben so ein Bodybuilder, der jetzt dem diese Qualitäten nicht wichtig sind, der das nicht trainiert, der wird nicht so wirklich gut seinen Körperschwerpunkt von rechts nach links shiften. Sondern da bleibt der Körperschwerpunkt eigentlich immer in der Mitte und dann fängt man an, so sich wie ein Kühlschrank auf zwei Beinen zu bewegen oder man watschelt so ein bisschen durch die Welt. Und meine Erklärung zeigt ja auch schon, dass Gangzyklus halt ein wichtiger Anhaltspunkt ist. Also wenn wir da dabei sind, gewisse Grundprinzipien zu respektieren. Wir orientieren ja viele biomechanische Grundprinzipien am Gangzyklus, weil das halt, dafür haben wir uns entwickelt. Unser Bewegungssystem hat sich für Gehen entwickelt. Nicht für Kreuzheben, nicht für Klimmzüge, sondern für Gehen. Und natürlich kann man auch argumentieren, auch für Laufen. So. Und es ist wichtig, finde ich. Also wenn man Bewegen verstehen will, dann muss man ja verstehen, warum hat sich unsere Anatomie so ausgebildet, wie sie sich ausgebildet hat. Und wenn man das nicht versteht und respektiert, dann wird es auch schwer, sowas wie funktionelle Anatomie wirklich zu verstehen. Ist irgendwas vom Dach gefallen?
Irgendwas.
Da draußen.
Ja.
Genau, das wäre, Shoutout Frontalebene. Bewegen in der Frontalebene, Kontrolle in der Frontalebene ist auf jeden Fall ein super wichtiges Element. Und so, weißt du, wir reden jetzt hier so wieder über Grundprinzipien und total metamäßig und so, aber die Ableitung für die Praxis ist ja eigentlich nicht so deep. Mhm. Die ist ja eigentlich nur so, hey, trainier besonders auch deine Unterkörperübungen auch genauso mit dem gleichen Fokus, mit dem gleichen progressiven Mindset unilateral, wie du sie auch bilateral trainierst. Damit du es eben auch schaffst, Kraft zu erzeugen, Kontrolle zu haben, wenn dein Körperschwerpunkt nur über einer Körperhälfte zentriert bleibt. Mhm. So. Mhm.
Das heißt eben, was du gerade schon gesagt hast, unabhängig von Verständnis über diese ganzen Grundprinzipien, ist ja eigentlich die praktische Ableitung ziemlich einfach. Jetzt möchte ich aber, bevor wir so richtig in eine praktische Ableitung gehen, weil ich habe da eine Idee, nochmal auf einen weiteren Aspekt kommen. Wir haben jetzt gerade schon vom Gangzyklus gesprochen. Ich möchte nochmal auf die Atmung kommen auch. Weil das ist was, worüber wir in der letzten Zeit sehr, sehr wenig gesprochen haben, wie ich finde. Aber in dem Kontext ist es natürlich wichtig, weil wir zu einer gewissen Zeit uns ja extrem damit beschäftigt haben, wie jemand atmen kann, beziehungsweise eben halt, wie jemand nicht stirbt. So, und was es bedeutet. Vielleicht auch, und dann kommen wir richtig in die Praxis, an Ableitbarkeit, an Interventionen in dem Training eines Individuums. Ja, ich habe Metamind getrunken, was soll ich machen? Also ich kann nichts für diese Sätze.
Metamind.
Ja.
Oh boy. Naja, ich meine, wir sind bei der einen grundsätzlichen Bewegung des Menschen, irgendwie Gehen bzw. Fortbewegung, und die andere ist die Atmung, weil eben, wenn wir das nicht machen, dann sterben wir. Blöd. Da sind die Ableitungen für die Praxis dann, ich sag mal, nicht ganz so klar oder geradlinig wie jetzt aus dem Gangzyklus.
Diffiziler.
Ja, so deutlich.
Ja.
Trotzdem ziehen wir ja auch viele Grundprinzipien von Bewegen eben aus genau dieser Bewegung. Mhm. Also so dieses Wechselspiel zwischen Expansion und Kompression zum Beispiel, was ja Atmung immer ist. Einatmung, Expansion, Ausatmung, Kompression. Dahinter steckt dann auch so dieser Gedanke, dass wenn, ist auch wieder sehr meta, ich weiß, wenn unser System grundsätzlich einen Mechanismus findet, der gut funktioniert und der effizient ist, dann wird es diesen Mechanismus immer wieder aufgreifen auf verschiedene Art und Weise. Und deswegen kann man, wenn man das will, auch komplett Bewegung runterbrechen auf Expansion und Kompression und nicht nur die Atmung zum Beispiel. Also Shoutout Bill Hartman und so diese ganze Sichtweise auf Bewegung, dass Bewegung immer ein binäres Phänomen ist, also immer ein Wechsel aus zwei Komponenten. Und das ist, finde ich, sehr sinnvoll, so drüber nachzudenken. Also man kann es Expansion und Kompression nennen. Man kann es natürlich auch anders betrachten. Also sagen, ist es ein Wechsel zwischen Außenrotation und Innenrotation oder ist es ein Wechsel zwischen rechter Seite, linker Seite oder ist es ein Wechsel zwischen Flexion und Extension. Also Bewegung passiert nur, wenn ein Gefälle zwischen zwei Dingen existiert. Weil wenn das nicht existiert, dann bewegen wir uns einfach nicht.
Ich finde, es ist auch so, darüber haben wir so wenig gesprochen, aber wahrscheinlich, weil es so klar ist irgendwie, es ist auch ein Wechsel zwischen kein Platz und Platz. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist ja auch eine total schöne Idee, finde ich. Wir schaffen Raum, mhm, und dann nutzen wir diesen Raum. Mhm. So, das ist dieses Expansions-Kompressions-Ding. Und wenn wir keinen Raum zur Verfügung haben oder wenig Raum, dann verändert das die Art und Weise, wie wir uns bewegen.
Mhm. Genau das. Das wollte ich nur nochmal auch erwähnt wissen, logischerweise, weil das einfach so die zwei Grundprinzipien sind und die, auf denen ja alles aufbaut.
Es ist ja auch eine faktische Definition, die wir immer wieder heranziehen für Funktion. Mhm. Also Funktion oder funktionelle Anatomie kann man so definieren, wie verhalten sich Gelenke und Muskeln, wenn wir gehen und atmen. Weil dann haben wir Spezifik in dieser Diskussion und in dieser Definition drin. Dann ist Funktion nicht mehr dieses super multifaktorielle, komplexe Ding, so ja, wir können ganz viele Sachen in Bewegung machen, weil wir total komplexe und anpassungsfähige Wesen sind, so ja. Aber irgendwie braucht man ja einen konkreten Anhaltspunkt und deswegen halt ja Gangzyklus und Atemzyklus, weil das sind keine Bewegungen, die wir quasi, ich sag mal, artifiziell künstlich erfunden haben, wie Kreuzheben und Klimmzüge, die wir dann als Grundübungen irgendwann mal definiert haben oder festgelegt haben.
Und daran auch so viel festgemacht haben.
Genau, und darauf ganze Trainingssysteme, ja, Assessment-Systeme und ja, so weiter aufgebaut haben. Ja. Aber Leute, die OG-Grundübungen sind Gehen und Atmen. Ist vielleicht nicht so sexy, aber das sind die OG-Grundübungen.
Jetzt würde ich als tatsächlich praktische Ableitung gerne ein Gedankenexperiment machen, beziehungsweise einen wirklichen Use Case aufbringen, in dem wir natürlich rein hypothetisch, ja, weil es ist ja immer so ein bisschen schwierig, praktisch über irgendwas zu sprechen, was man jetzt nicht zeigen und greifen kann. Aber was ich jetzt gerne von dir hätte, wäre, also rein faktisch, praktisch, du hast einen neuen Kunden im Personal Training, hast dein Anamnesegespräch geführt und so weiter und wir können ja jetzt skizzieren, das mache ich jetzt gleich, und ich würde dann gerne als Intervention eine praktische Anwendung von dir wissen, woran man alles festmachen kann, worüber wir jetzt gerade sprechen, im Kontext das Bewegungssystem, die Funktion des Bewegungssystems zu respektieren und zu trainieren. Vielleicht ist da auch der Aspekt, also greife ich ein bisschen vor, dass wir geben den Menschen mehr von dem, was sie nicht haben, auch nochmal wichtig. Und dann vielleicht auch das Bild, was wir anfangs erwähnt haben, wir haben ein Spektrum und über dem allen steht Variabilität oder Bewegungsvariabilität und auf diesem Spektrum sind sehr, sehr viele unterschiedliche spezifische Punkte. Oder ich meine, lass es uns noch einfacher machen, wir nehmen unseren Freund Urs. Der Urs war bei dir in seiner Off-Season und sagt so, also gibt es das überhaupt gerade beim Urs? Weiß ich gar nicht. Das ist ja alles eine Off-Season jetzt gerade, oder? So.
I don't know.
Ist ja auch egal, aber ich meine, ich glaube, wir haben ein super Bild offensichtlich über den Urs und können uns vorstellen, wie der sich so bewegt und so weiter.
Ich hoffe, ihr wisst, von welchem Urs wir sprechen.
The Miracle Urs, oder so heißt der, gell?
The Miracle Bear.
Miracle Bear. Der kommt jetzt zu dir und sagt, Coach Quies, ich habe gehört das, du kennst dich aus und so weiter und ich würde es auch gern anfangen, die Funktion meines Bewegungssystems so ein bisschen mehr zu respektieren. Wie kannst du mir helfen?
Ich würde ihm sagen, so hey, schau mal, was dein Kollege Seabum so macht inzwischen in seinem Training und mach mal ein bisschen mehr so. Weil das ist ja total interessant, dass wenn man die Reise von Seabum, hast du die so ein bisschen mitverfolgt, so über das letzte Jahr so?
Ja, ich glaube so ein bisschen. Der macht auf alle Fälle auch so irgendwie Split Squats und so Zeugs auf jedem.
Ja, der trainiert auf einmal ganz anders.
Und springt und so, gell?
Ja, der macht so richtig so athletische Zeugs. Sachen und so und okay, eben. Mhm. Also der ist ein gutes Beispiel für genau dafür, so, dass er sich halt sehr spezifisch natürlich in eine Richtung trainiert hat und jetzt, wo er seine Karriere als kompetitiver Bodybuilder beendet hat, sich vielleicht ein bisschen Gedanken drüber macht, hey, wie kann ich denn für Langlebigkeit, Gesundheit, Funktion trainieren, und das kann man da super beobachten. Und auf einmal ist da so ein ehemaliger Bodybuilder, der natürlich immer noch massiv ist, aber halt auf einmal Bewegungen macht, die er davor halt niemals gemacht hat, weil die nicht optimiert sind auf Muskelaufbau natürlich.
Das heißt, sein Spektrum hat sich auf alle Fälle schon verbreitert?
Ja.
Hm. Ich finde, das ist weiterhin ein schönes Bild. Ich glaube, das kann man so festhalten. Also jetzt rein praktisch, was würdest du dem Urs irgendwie so an Aufgaben geben?
Ich würde wahrscheinlich den gleichen Prozess durchlaufen, den halt irgendwie jeder Kunde durchläuft am Ende. Also ich würde mir als erstes mal anschauen, wie es um seine sagittale Kontrolle bestellt ist und das halt auch mit der Atmung verbinden. Also mir angucken, wo er atmen kann und wo er nicht atmen kann. So, bei ihm wird es wahrscheinlich, weil du kannst nicht komprimierter sein als Urs. So. Also du kannst nicht komprimierter sein als ein Heavyweight-Bodybuilder. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich ein paar Ateminterventionen ihm geben, damit er lernt, mal Spannung loszulassen, weil worin der natürlich Profi ist Spannung erzeugen und Kompression erzeugen. Aber das Gegenteil kann er wahrscheinlich nicht ganz so gut, also Expansion erzeugen oder auch zulassen. Dann würde ich mir angucken, wie er Becken und Brustkorb zueinander bewegen kann und ausrichten kann. So kann er Neutralität herstellen zwischen Becken und Brustkorb, weil das halt wichtige Grundvoraussetzung für alle anderen Sachen ist. Dann wäre mein nächster Schritt, weil, also da sind wir bei dieser Hierarchie der Bewegungsebenen, so erstmal die Sagittalebene angucken und schauen, dass die gut funktioniert mit allem, was dazugehört. So. Und dann würde ich mich um die Frontalebene kümmern und eben genau das machen, so was wir vorhin schon angeschnitten haben. So schafft er es, seinen Körperschwerpunkt wirklich über eine Seite zu bringen, und dann schafft er es auch hin und her zu shiften zwischen den beiden Seiten. Das wären so Trainingsinhalte, und das würde ich halt eben machen mit unilateralen Übungen. Also wir bleiben in den klassischen Bewegungsmustern. Auch das ist übrigens, ich weiß nicht, ob wir in der letzten Folge darüber geredet haben, schon auch ein Erfolg des Functional Trainings, oder das kann man, glaube ich, der Strömung des Functional Trainings schon auch zuschreiben, dass wir seitdem generell in der Trainingsbranche viel mehr in Bewegungsmustern denken und nicht mehr so sehr in Muskeln oder Übungen, sondern halt sagen, hey, wir kategorisieren Training von Grund auf mal anders in Hinge, Squat, Push, Pull. Also unilaterale Hinges und Squats. Natürlich muss man die auch gut machen. Also man kann auch einen Split Squat quasi mit einer bilateralen Strategie lösen, ohne dass man seinen Körperschwerpunkt wirklich über eine Seite bringt. Also das muss man schon auch gut coachen. Nicht einfach nur sagen, ja, mach einfach Split Squats. So. Weil dann wird der Split Squats halt mit seiner gelernten Bewegungsstrategie machen und das wird nicht viel verändern.
Rein praktisch, faktisch, wie glaubst du, würde er sich positionieren im Raum? Versus vielleicht, wie würdest du ihn positionieren?
Also würde ich jetzt im Urs sagen, hey, mach einfach mal einen Split Squat, dann würde er sich wahrscheinlich sehr breit hinstellen, also sich eine sehr breite Basis bauen und dann sich halt hoch und runter bewegen. Aber so, dass sein Körperschwerpunkt eigentlich immer zwischen seinen beiden Füßen immer noch bleibt. Also er würde quasi einen Split Squat so machen wie einen Squat, wo der Körperschwerpunkt ja auch genau zwischen den Füßen liegt.
Also tatsächlich einen gesplitteten Squat.
Genau.
So, faktisch.
Ja. Mhm. Und ich würde aber versuchen, diesen Split Squat halt tatsächlich unilateral zu gestalten, sprich die Füße viel enger zusammenstellen. Also so, dass er schon fast auf einer Linie steht mit beiden Füßen, was ihn dann mehr dazu zwingt, dass er seinen Körperschwerpunkt eben wirklich über sein vorderes Bein verlagert. Ja, solche Dinge. Oder bei einem Hinge, bei einem unilateralen Hinge halt genau das Gleiche machen. Vielleicht ihn auch wirklich das mal unilateral machen lassen, weil wenn du nur auf einem Bein stehst, dann musst du ja deinen Körperschwerpunkt tatsächlich über diesem Bein zentrieren. Wenn du es nicht schaffst, dann fällst du um. Mhm. Also zum Beispiel einen einbeinigen RDL, wahrscheinlich würde ich ihnen irgendwas zum Festhalten geben dabei, dass er so ein bisschen externe Stabilität hat und erstmal so diesen Skill wieder lernt. So würde ich erstmal ein bisschen mehr Frontalebene in sein Leben bringen. Und die dann eben auch, ja, nicht nur als, also nicht das Betrachten als, das sind deine Corrective Exercises oder so, und die machst du halt wie so ein Mobility Drill und nebenbei machst du die anderen Sachen weiterhin schwer, sondern ich würde das einfach, das ist genau so ein Trainingsinhalt wie die schweren bilateralen Lifts, also schwer beladen, progressiv trainieren, bla bla bla, so die Leier halt.
Mir ist es gerade noch eingefallen, dass kann man denn nicht an jemanden wie im Urs super festmachen, auch dass, und jetzt mache ich wieder ein Fass auf vielleicht, aber will ich gar nicht, aber ich mache es trotzdem, dass der Urs ja fast ausschließlich Muskelaktion trainiert
Und du willst ihm mehr Muskelfunktion geben, richtig? Ist das auch nochmal was, was man vielleicht irgendwie so definieren muss?
Also Aktion und Funktion.
Nicht, dass wir es nicht schon oft genug gemacht hätten, aber ich finde, in dem Kontext ist es wichtig.
Ja, also Muskelaktion ist quasi einfach nur diese mechanische Betrachtung auf einen Muskel, was passiert mit Ansatz und Ursprung, wenn dieser Muskel kontrahiert. Mhm. So, das ist die Aktion eines Muskels. Und Funktion von einem Muskel ist eben, wie funktioniert der Muskel integriert im Bewegungssystem, in komplexen Bewegungen. Also es sind zwei verschiedene Dinge.
Und jetzt hast du von Integration gesprochen, das hast du ja eingangs auch schon erwähnt. Das sind genau die Überlegungen, die man sich dazu machen muss. Also Krafttraining weitergedacht 2.0. So schön. Ja gut, jetzt hatte ich noch eine Überlegung. Was ist denn hier, genau, ich wollte nochmal zur Atmung kommen. Was glaubst du denn, wird der Urs beim Ausatmen seine Rippen irgendwie bewegen können?
Wahrscheinlich nicht so viel. Also generell Atmung oder was würde ich mit so jemandem machen? Ein großer Fokus wären Bewegungsoptionen im Brustkorb beziehungsweise auch zwischen Becken und Brustkorb, was dann natürlich auch die Wirbelsäule betrifft. Das also kann man auf jede Bewegungsebene irgendwie übertragen. Da ist dann auch Separationsfähigkeit wichtig. So schafft er es, Becken und Brustkorb separiert voneinander zu bewegen, also in entgegengesetzte Richtungen, sprich Becken kippt nach vorne, gleichzeitig kippt der Brustkorb nach hinten und andersrum in der Frontalebene. Das Becken wandert auf der rechten Seite hoch, der Brustkorb wandert auf der rechten Seite runter und auf der anderen Seite passiert quasi eine Öffnung, also das Gegenteil davon. Also so diese reziproken, separierten Bewegungen zwischen Becken und Brustkorb, die würde ich auf jeden Fall einfließen lassen. Also auch so in seinem, nennen wir es mal, Core-Training. Auch sowas kann man natürlich integrieren in Bewegungsmuster wie Split Squats und so weiter, wenn man will. Aber das wäre wichtig, weil damit decke ich, glaube ich, viel ab. Also Becken- und Brustkorb, Kontrolle und Bewegungsoptionen im axialen Skelett. Mhm. Weil das ist was, da sind wir wieder bei dem Larry Wheels Beispiel, wo man es halt sieht in Action. So, das geht natürlich verloren. Vor allem, wenn du immer dein axiales Skelett, also gerade so Becken- und Brustkorb, eigentlich immer fixierst. So, du machst es immer zur Einheit, damit du halt viel Kraft erzeugen kannst, viel mechanische Spannung auf deine Muskeln bringen kannst, damit die wachsen, damit du dann eben Muskelaktionen gut trainieren kannst und so weiter.
Damit du eben auch isoliert, wie man so schön sagt, ja auch im Bodybuilding, einen Muskel triffst. Weil darum geht es ja im Bodybuilding.
Genau, du willst Freiheitsgrade überall reduzieren, außer genau da, wo der Muskel sitzt und wo die Muskelaktion ist, die du jetzt gerade belädst und trainierst, damit dieser Muskel den Stimulus abbekommt und der Rest quasi kein Faktor ist. Mhm. Das ist ja auch, also ist ja total smart. Das ist einfach nur effizient, wenn man maximal Muskeln aufbauen will, das so zu machen. Aber ja, Freiheitsgrade, die würde ich wieder schaffen wollen. Gerade in Becken und Brustkorb. Weil ich kann mir vorstellen, wie der Urs atmet, zum Beispiel.
Sieht man ja auch. Also wenn man ihn so anschaut.
Ja.
So, ich meine, seine Überlebensstrategie ist auf alle Fälle, ich würde mal sagen, Sterne um aufwärts.
Ja, Extension Bias par excellence, um den Begriff mal wieder zurückzubringen. Ja, also axiales Skelett viel bewegen, wieder Separationsfähigkeit herstellen. So, da sind wir gerade. Und dann würde ich mir, also wir sind ja immer noch in der Session, die ich mit dem Urs mache, so.
Ja.
Und den ganzen Qualitäten, die ich trainieren würde. Dann geht es um Schulterblatt und Brustkorb, also eben für alle Oberkörpersachen. Jetzt haben wir schon irgendwie, ich sag mal, Hinge und Squat beziehungsweise Split Squat so ein bisschen abgedeckt. Da ein bisschen mehr unilaterale Bewegungsmuster reinbringen. Das gleiche würde ich im Oberkörper auch machen, also gerade auch reziproke Muster reinbringen, damit halt wieder ein gewisser Wechsel stattfindet. Mir angucken, wie gut kann er sein Schulterblatt separiert von seinem Brustkorb bewegen, weil das immer die eine Grundvoraussetzung ist für gute Schulterfunktion. da kann man natürlich auch extrem gut so Separation zwischen Becken und Brustkorb mit reinbringen, in Oberkörperbewegungen, gerade wenn man sie unilateral macht oder reziprok oder alternierend. Ja, also so ein bisschen die Sachen machen, wisst ihr, so die ihr immer seht, wenn ihr irgendwie unsere Instagram-Story guckt, wie wir trainieren und so, so diese komischen reziproken Überkopfdrückvarianten oder Bankdrückvarianten und irgendwelche einarmigen Pull-Varianten, die man aber eben mit absichtlich mit Rotation macht und nicht Rotation verhindert. Also ich würde versuchen, ihm viel, seinem Bewegungssystem viel Rotation zu füttern mit so ziemlich jeder Bewegung, die er dann macht. Mhm. Egal, ob das im Oberkörper oder im Unterkörpertraining ist. Mhm. Rotation füttern für Becken und Brustkorb, für die Wirbelsäule, für die Rippen. Ja, und die kann man eben so, das kann man gut machen, von außen nach innen, sage ich mal. Also man macht eine Push- oder Pull-Übung und dann ist irgendwie so, ja, das ist ja eine Übung für, keine Ahnung, Schultern oder Brust oder Rücken und so. Und so, ja, stimmt. Aber wenn man es auf eine gewisse Art und Weise macht, dann ist es halt auch eine Übung für dein axiales Skelett. So, das meine ich damit. Weißt du, du ziehst extern an irgendwas. So, das irgendwas hängt an deiner Hand dran. Aber diese Bewegung füttert von außen, von der vom distalen zum proximalen eben Rotation in dein axiales Skelett. Mhm.
Da muss man wahrscheinlich auch, also muss man nicht, weil das wisst ihr eh alle, die Begrifflichkeiten Relativbewegung und Orientierung, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, aber die sind inkludiert in die ganzen Gedanken, die du jetzt skizziert hast. Gut, Urs ist abgeschlossen. Ich würde vielleicht nochmal, wenn man so will, in Anführungsstrichen eine gegenteilige Person auch durch.
Also ich wäre noch nicht fertig mit dem Urs.
Willst du noch was addieren?
Ich würde schon auch ein paar schnelle und reaktive Sachen mit ihm machen.
Oh, ja.
Also ich würde schon auch anfangen, mit dem Plyos zu machen, Sprünge zu machen und so. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Gerade so tiefe Sprünge würde ich mal versuchen. Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten, bei der Atmung. So, ihn in exzentrische Positionen bringen, eben diese Expansion zulassen, Länge zulassen, Entspannung in Bewegung zulassen und so weiter. Das kann man gut mit so tiefen Sprüngen machen und dann so das reaktive Element halt einfach mit Plyos reinbringen, wo dann auch wieder die ganzen Dinge irgendwie mit drinnen stehen. Also ich kann mit drinnen stecken. So, ich kann Plyos von rechts nach links machen und dann habe ich irgendwie die Frontalebene auch wieder integriert und habe einen Wechsel von rechts nach links und eine Körperschwerpunktsverlagerung geschaffen und so weiter. Also das wäre noch ein weiterer wichtiger Trainingsinhalt. Mhm. So. Und dann, weißt du, dann habe ich eigentlich nur beschrieben, wie wir halt Leute trainieren und auch selber trainieren. So.
Absolut.
In den Grundzügen.
Das ist ja, also gut, dass du nochmal so, so Deep-Tier-Sachen angesprochen hast, weil das ist natürlich, also der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, jemanden, der halt so extrem angespannt ist, beizubringen, ist Gold. Definitiv. Und ich würde nochmal das Bild, was wir eingangs hatten, von diesem Spektrum, das einfach Bewegungsvariabilität darstellt und auf dieser Bewegungsvariabilitätsmöglichkeit, auf dieser Breite gibt es halt ganz spezifische Punkte und die werden halt immer breiter, je mehr ich da integriere. Das heißt, der Urs hat auf alle Fälle auf diesem Spektrum halt extrem viel dazugelernt in dieser kurzen Zeit von dir. Muss man sich mal vor Augen halten, wie schnell es gehen kann.
Alles in einer Session.
Alles in einer Session und schon ist es addiert.
Schon ist die Funktion wieder voll hergestellt.
Was ich nur, und das ist mir wichtig, und das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn ich jetzt jemanden habe, der eigentlich so auf einem gegenteiligen Ende vom Spektrum, vom Urs steht, zu dir kommt.
Also ein krasser Lauch.
Ein krasser Lauch. Was kriegt denn der dann mehr? Oder die? Gibt es ja auch Leuchinnen?
Leuchin.
Leuchin.
Die Leuchin, was würde die von mir bekommen? Ja, also am Ende halt das Gleiche mit einer anderen Gewichtung und mit einem anderen Fokus. Gut, einem Urs würde ich, dem würde ich wahrscheinlich wirklich einfach erstmal eine Zeit lang überhaupt nichts Bilaterales machen lassen, weil ich keinen, so da würde ich keinen Sinn drin sehen. Mhm. So, weil, weißt du, der hat genug Kraft, der hat genug Muskeln. So. Bei einer Leuchin würde ich darauf viel mehr Fokus legen, um eben, weil ich glaube, ist ja auch so wieder die Frage, was ist der Kontext? Wo steht diese Leuchin in ihrer Trainingskarriere? So, Trainingskarriere. Oh Gott.
Ja.
am Anfang, wenn man anfängt zu trainieren, erstmal sich darauf zu konzentrieren, quasi die Hardware aufzubauen, macht ja total Sinn. Also erstmal ein bisschen Muskelmasse und ich sag mal so eine Grundkraft entwickeln. So, das ist total sinnvoll und das würde ich auf jeden Fall als Tool würde ich da viel mehr bilaterale Bewegungen heranziehen, weil damit kann man halt viel Gewicht bewegen, kann gute Hypertrophie-Reize setzen und so weiter. Die anderen Sachen würde ich trotzdem immer irgendwie integrieren in einem Trainingsprozess, aber halt mit einer unterschiedlichen Gewichtung. Mhm. Und das ist ja auch, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. So gutes Training, so ich sage jetzt nicht Functional Training, sondern einfach gutes Krafttraining, gibt dir einfach Optionen, die du nutzen kannst, um das Training individuell anzupassen an dein Gegenüber. Damit du deinem Gegenüber mehr von dem geben kann, was sie nicht hat in dem Fall. Mhm. Und in dem Fall ist es halt, okay, die Leuchtin hat zu wenig Muskeln und zu wenig Kraft. So. Relativ breit gesprochen. Und dann würde ich einfach mehr Interventionen wählen, die eben genau das, diesen Reiz haben. Mhm. Und ja, der Rest bleibt irgendwie immer gleich, weil halt gewisse Dinge sind halt für mich nicht wirklich verhandelbar in einem guten Trainingsprozess. So. Aber wann die reinkommen in den Trainingsplan, wann die trainiert werden und so, so das ist eher die Frage. Also nicht ob, sondern wann und wie, aber halt wirklich betrachtet auf eine Trainingskarriere so und nicht nur auf einen Trainingstag oder eine Trainingswoche. Ich meine, deswegen arbeiten wir ja auch mit Phasen, deswegen haben wir damals im MTMT Blueprint, kennt ihr den noch? Sind hier ein paar dabei, die den Blueprint trainiert haben? Schreibt es mal in die Kommentare. So, deswegen waren da verschiedene Phasen drin, so Kompetenzphase, Kapazitätsphase, Hypertrophiephase, die sich eben abgewechselt haben und so weiter und so weiter. Also, aber gut, das bringt uns dann irgendwie zu halt Periodisierung, langfristiger Trainingsplanung und so. Und das ist wieder sein eigenes Thema. Aber was natürlich wichtig ist, weil diese Periodisierung bildet ja immer ab, oder es ist die Umsetzung der ganzen Prinzipien in Aktion, die wir jetzt alle besprochen haben. So. Mhm.
Ich würde nochmal, du hast gerade nämlich so was Wichtiges noch gesagt, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Im Laufe einer Trainingskarriere gibt es so Non-Negotiables für dich. Und die sind ja für alle gleich.
Sind für alle gleich,
ja. Und das heißt, dieses Spektrum, also nochmal dieses Bild zum x-ten Mal heute, Bewegungsvariabilität, weil die thront ja über allem. Und diese spezifischen Punkte auf diesem Spektrum, die gilt es für alle irgendwann mal zu erreichen. Und das ist doch ein total schönes Bild, oder? Dass du hast einfach eine Grunddefinition, an der du dich auch orientieren kannst. Und dann kannst du eben sehr spezifisch mit Leuten an gewissen Potenzialen arbeiten und die ausbilden und kannst dann quasi, wenn du diesen Punkt auf deinem Spektrum erweitert hast, dich vielleicht um einen neuen kümmern oder einfach mal auch überprüfen, ob die alten noch so in Anführungsstrichen funktionell sind, dass sie ausreichen oder ob ich da wieder ein bisschen mehr Augenmerk hinlenken muss. Und diese ganzen Punkte kann ich natürlich aber wieder nur sehen, wenn ich eben die Funktion unseres Bewegungssystems respektiere. / wenn ich es überhaupt weiß, was das bedeutet.
Ich musste gerade dran denken, als du wieder das Bild von dem Spektrum mit den einzelnen Punkten aufgebracht hast, so. Wo wir ja herkommen, wo Krafttraining herkommt, ist so, du hast das Spektrum und die einzelnen Stationen auf dem Spektrum sind Bizeps, Trizeps, Brust, Lat, Trapez und so weiter. Und weißt du, das ist dein Spektrum und das willst du ganz abbilden, weil du willst ja alle Muskeln gleichmäßig aufbauen.
Ich würde noch was addieren dazu. Kraft und Hypertrophie.
Ja, also
bezogen auf diese Muskeln eben.
Ja. Und also das ist irgendwie das Bild, das wir aufgemacht haben, da stehen ja auf dem Spektrum nicht einzelne Muskeln oder Muskelgruppen, sondern halt Bewegungsmuster. Mhm. Also wie zum Beispiel Plyos, tiefe Sprünge, Hinge, Squat, Split Squat, Push, Pull. Und drüber kann man so, die kann man aber alle connecten zu den Muskelgruppen, weil wir natürlich so, natürlich gibt es so einen Pfeil, der von Hinge zu Glutes und Hamstrings geht und von Squat geht zu Glutes und Quads und so weiter und so weiter. Also diese, und das ist ja das Schöne daran, so diese Sachen sind dadurch integriert im wahrsten Sinne des Wortes. Also man muss gar nicht mehr sich so viel Gedanken über Muskeln machen, weil man sich Gedanken über Funktionen macht. Bewegungsmuster sind ja nur Funktionen, die wir eben ausführen können. So, und die beinhalten natürlich auch immer die Muskeln. Ist mir jetzt nur gerade so, weißt du, noch aufgefallen. Und das, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil, oder noch ein wichtiger Punkt, über den wir die ganze Zeit reden, den wir noch nicht angesprochen haben, ist halt so, wie kategorisierst du Training einfach? So eine Grundsätzlichkeit. Doch, wir haben es vorhin angesprochen. Da habe ich ja einen Shoutout gegeben, habe ich gesagt, hey, Functional Training hat zu einer neuen Kategorisierung von Training geführt. Und je nachdem, wie du dein Training kategorisierst, in welche Muster, so wirst du es auch praktizieren, das ist ja ganz klar. Mhm. Und wenn dein Anspruch Funktion ist, dann macht es Sinn, dass die Kategorien nach Funktionen gegliedert sind, Bewegungsmustern. Wenn dein Anspruch Muskeln sind, macht es auch Sinn, dass deine Kategorisierung Muskeln sind. Also allein dadurch würde ich dem Urs, dessen Kategorisierung halt bis jetzt immer Muskelgruppen waren, würde ich dem eine ganz neue Kategorisierung aufzwingen in seinem Training. Und dadurch würde sich alleine schon ganz viel verändern. Weil halt die Grundvoraussetzungen für das Trainingssystem, das man dann anwendet, halt komplett andere sind. Und da, also das muss ich wirklich nochmal herausstellen. Shoutout Functional Training. Weil, also, so, da muss ich wieder dich fragen, wie war denn das, bevor man Training so gedacht hat? Weil die Zeiten, die gab's ja. Also, wo das einfach noch kein Thing war, dass man Training in eben Bewegungsmuster kategorisiert hat. Oder?
Ja, ja.
Da bin ich zu jung für. Also, ich bin ja schon reingekommen in die Branche, wo das einfach schon irgendwie gang und gäbe war.
Also rein aus einer Bodybuilding-Zeit kommend, hast du nur in Muskeln gedacht oder in Muskelgruppen. Und dann kam vielleicht schon der erste, ich nenne es mal funktionellere Anstrich durch Powerlifting. So, weil da war es ja nicht so, dass der Selbstzweck die Größe des Bizeps war. Schlechtes Beispiel, die Größe der Glutes war zum Beispiel. Sondern die Glutes waren Motor für einen schweren Deadlift, für einen schweren Squat etc. Das heißt, dann ging es schon mehr gedanklich um, was müssen die Muskeln machen, um eine gewisse Funktion zu erfüllen.
Da gab es schon drei Bewegungsmuster, drei Kategorien, in die es unterteilt wurde.
Ja,
oder olympisches Gewichtheben auch und so, also halt die Kraftsportarten, wo dann die Kategorisierung natürlich Bewegungsmuster sind, aber halt die logischerweise die sportspezifischen Bewegungsmuster.
Und ja,
ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, dieser ganze historische Blick.
Ja, aber schon interessant auch. Also so wie immer natürlich, was quasi in gewissen, ich sag mal, Kreisen, also im Athletiktraining, wenn man so will, immer schon da war und auch immer schon so gedacht wurde, hält halt dann irgendwann mal später auch Einzug in die breite Masse. Das ist halt so. Also dann wurdest du irgendwann, also um wieder das mit ein paar Wörtern zu belegen, dann ging es nicht mehr um reines Bodybuilding, sondern ging es ja um Powerbuilding, oder? Das ist ja auch schon eine Weiterleitung vom nur Bodybuilding. So, du willst ja auch irgendwie Power haben, so, oder? Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist ja auch Quatsch. Also Powerlifting dürfte ja nicht Powerlifting heißen, sondern müsste Weightlifting heißen und Weightlifting müsste Powerlifting heißen. Ja. So. Also es ist so lustig, dass es so ist.
Ja.
Also das Gewichtheben heißt und Powerlifting. Der deutsche Begriff Kraft-Dreikampf, der trifft es viel besser als Powerlifting.
Ja. Und so weiter. Also ich glaube aber, da muss man historisch jetzt gar nicht reingehen. Das ist nur einfach irgendwie so eine klare, also wenn man sich da Gedanken drüber macht, dann ist es irgendwie so klar.
Ja, ich meine, ich bin ja die ersten Jahre, als ich zur MTMT gekommen bin, war das Training ja Powerbuilding. Mhm. Also halt einfach immer irgendwie so dieser Hybrid aus Bodybuilding und Kraft-3-Kampf, sprich stark werden in den Grundübungen. Mhm. Oder vielleicht auch, also wir waren ja keine Kraft-3-Kämpfer, so niemand von uns, aber daran hat man sich halt orientiert. Also man hat halt, man wollte stark werden in Grundübungen plus Bodybuilding und das war der Trainingsstyle für die ersten paar Jahre. So.
Mhm. Absolut. Sehe ich auch keinen Verkehrter.
Nee, überhaupt nicht. Also natürlich, wenn jetzt jemand sagt so, hey, ich bin eine Leuchin, hey, ich bin ein Lauch, was kann ich tun? Das habe ich ja vorhin auch irgendwie gesagt, dann wäre das natürlich immer ein sinnvoller Einstieg und Anfang für eine Trainingskarriere. Weil wie gesagt, so ich habe von einer gewissen Grundkraft gesprochen und halt Muskelmasse, Hardware. Und wenn man die hat, dann kann man die natürlich auch nutzen und den Muskeln ein bisschen mehr beibringen, also ein bisschen mehr koordinative Dinge mit reinbringen ins Training. Ich meine, es ist auch so, wir könnten ja auch einfach von unserem eigenen Training sprechen und wie sich das halt entwickelt hat. So, auch das könnt ihr, die ihr zuhört, ja immer irgendwie verfolgen, wie wir uns inzwischen bewegen. Ich meine, so wie dein Training sich verändert hat über jetzt die letzten 10 Jahre, das bildet es ja ab, mhm, 1:1, diese Entwicklung von hinzu, mhm, und von also hin zu funktionellem Training. So. Dein Training wurde immer funktioneller.
Ja, also ich habe immer mehr Punkte auf diesem Spektrum gesetzt.
Genau, so definieren wir das jetzt. Funktioneller bedeutet mehr Punkte auf dem Spektrum setzen, mehr spezifische Punkte auf dem Spektrum der Variabilität.
Ich finde, das ist ein gutes Bild.
Mehr Teilfunktionen für die Gesamtfunktion. Mhm. Unseres Bewegungssystems.
Ja, und also es ist so spannend, wenn du es jetzt auch gerade sagst. Ich finde, dass so diese Gedanken inkludiert man ja in jegliche Trainingsplanung. Also wenn wir selber unsere Pläne kreieren, unsere Inhalte kreieren, gehen wir genau davon aus. Also so, ich habe ein Spektrum und was kann ich gerade nicht so gut? Welche Punkte muss ich wieder setzen und so weiter. Und genau um das geht's. Ist schon ein gutes Bild.
Ja, was kann ich nicht so gut und was kann ich gut? Ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie...
Was?
Irgendwas, wie ich drauf gekommen bin. Dass wir... Dass gutes Training passiert... glaube ich, immer am Ende von, oder oft am Ende von einem Spektrum.
Oh, jetzt wird's verrückt.
So, weißt du,
konzentriert euch kurz.
Im Sinne von, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut zusammenbekomme. Zum Beispiel auch, wenn wir ein Spektrum aufmachen zwischen deinen Stärken und deinen Schwächen, so das gute Training passiert, entweder setzt du an deinen Schwächen, an deinen absoluten Schwächen an oder an deinen Stärken. Und ich glaube, das macht gutes Training aus. Ich glaube, gutes Training passiert wenig so in dieser Mitte, sondern du stärkst entweder deine Stärken oder du stärkst deine Schwächen. Weißt du, was ich meine?
Vielleicht du schwächst deine Schwächen, so?
Ja, Dings.
Ja.
Ja.
Ich weiß genau, was du meinst.
Du schwächst deine Schwächen und stärkst deine Stärken. Also
ja, das ist eine ganz schön tiefe Überlegung, aber eine super Versinnbildlichung.
Oder du nutzt deine Stärken, ist besser als stärkst deine Stärken.
Was? Ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde, man kann schon sagen, du stärkst deine Stärken, kann man weiter ausbauen. Was aber auch wieder bedeutet, dass dieses Wort Spezifität kein böses ist im Kontext von Funktion.
Absolut nicht. Ja, weil Funktion, eben, da sind wir wieder beim einen Trainingsprinzip. Das eine Trainingsprinzip, sie alle zu knechten, ist das Set Principle. Mhm. Das heißt, ohne Spezifität, ja, können wir überhaupt keine sinnvollen Trainingsreize setzen am Ende des Tages,
ja,
wenn es das nicht bewusst ist.
Das heißt, also ich will jetzt nicht von Junkvolumen sprechen und so weiter, eher wahrscheinlich von wenig adäquaten Reiz. Das bringt es wahrscheinlich besser auf den Punkt. So, und dieses ganze Wischiwaschi, was man vielleicht so halbscharig in between macht, das setzt halt keinen adäquaten Reiz.
Das, was Functional Training zugeschrieben wird.
Genau.
Das ist das Wischiwaschi-Zeug.
Ja.
Kein Stimulus. Existiert irgendwo in der Mitte. Nutzt nicht deine Stärken, arbeitet aber auch nicht wirklich an deinen Schwächen.
Ja, boah, Leute, jetzt wird's verrückt. Das heißt, dieses Wischiwaschi
ich stelle mir es gerade so vor, auf diesem Spektrum und die spezifischen Punkte sehe ich jetzt gerade in Rot, warum auch immer. Also wie so rote Dots, die man halt so vielleicht so, wie so eine Nadel, die man hinpinnt. Das heißt, dieses Wischiwaschi macht dir vielleicht den Kreis, aber nur die Hülle, aber die Farbe ist noch nicht ausgemalt. Na, ich meine, du machst ja was, es passiert was, du setzt schon mal diesen Punkt, aber du hast den nicht ausgefüllt.
Du machst was, aber ohne Stimulus.
Ganz genau, so, ja. Und das heißt, der Ring, der fadet auch wieder weg, weil die Farbe gar nicht präsent ist. Verstehst du, was ich meine? Du ownst diesen Punkt nicht.
Ey, ihr müsst das Glockenmetall schmieden, solange es noch heiß ist, Leute. Ja, aber
was soll ich sagen? It is what it is.
Ja. Ja, aber jetzt müsstest du Andis Glockenanalogie noch mal kurz reinschneiden hier.
Ja.
Für Kontext.
Quasi als hättest du so eine Glocke, wo das Metall noch nicht erkaltet ist. Und das Pendel in dieser Glocke schwingt und beult quasi das Metall immer mehr nach außen. Und so wird deine Glocke immer breiter. Und immer voluminöser. Das heißt, das Wissen, was sich und die Energie, die sich anhäufen kann unter dieser Glocke, kann nur dann eben sich vergrößern und anhäufen, wenn du das Glockenmetall schmiedest, solange es noch heiß ist.
Ja, Functional Training ist gut. Beziehungsweise gutes Training ist gut. Ich weiß auch, in der MTMT-Methode mache ich auch den Punkt, da habe ich so dieses Meme von The Office, weißt du so, what's the difference between these two pictures? Und auf dem einen steht Functional Training und auf dem anderen Krafttraining. Und das ist halt so, yeah, there is no difference. Mhm. So. Ist eigentlich auch nicht. Kommt aber natürlich stark drauf an, wie wir irgendwie festgestellt haben heute, dass wie du Krafttraining für dich definierst, auf welchen Prinzipien du das Ganze aufbaust, wie du das Ganze kategorisierst, wie du das denkst und so weiter und so weiter.
Und das ist ja auch so schön, also nur um diesen Gedanken von dir nochmal praktisch weiterzuführen, wenn du total d'accord damit bist, dass du in Anführungsstrichen auf diesem Spektrum nur die Punkte Hypertrophie und Kraft erstmal setzen willst, fair enough. Aber vielleicht kommt irgendwann mal der Punkt, und du kannst nur sehen, was du weißt, wenn du das selbst noch nicht erlebt hast, dass du mit Funktionseinschränkungen zu kämpfen hast, sprich mit Schmerzen zum Beispiel, dann siehst du natürlich diese Notwendigkeit gar nicht. Aber irgendwann mal, da bin ich fest davon überzeugt, wird diese Notwendigkeit kommen, da eben mehr Punkte zu setzen.
Ja, deswegen kommen ja dann auch Leute zu uns, genau, oder auch zu mir. Und es sind ja dann eben oft auch Leute, die sind fit. Also jeder würde diese Menschen anschauen und sagen, boah, krasse Maschine so. Also was ich teilweise für Leute habe oder hatte so über das letzte Jahr. Ja, aber die sind halt nicht fit. Sonst würden sie nicht zu mir kommen. Weil sie haben gewisse Funktionseinschränkungen, auch schmerzbedingt. Beziehungsweise vielleicht lösen auch diese Funktionseinschränkungen gewisse Schmerzproblematiken aus und so weiter und so weiter.
Wisst ihr, welchen Punkt ich jetzt setzen will? Den Punkt, dass get in my belly, da was reinkommt.
Was machst du rein?
Wahrscheinlich Instant Oats von ESN.
Ah, die sind auch sehr bekömmlich.
Ah, die sind super.
Ist gut für dich. Die kriegst sogar du wegverdaut.
Ja, ich mag die tatsächlich auch. Also die sind für mich wirklich bekömmlicher als die Reisflocken.
Ja, wir sind gerade auf dem Instant Oat Hype Train. So.
Oder?
Reispudding heißt. Yo!
Hast du gehört?
Ich hab's gehört.
Oh, das war zu spät, glaube ich.
Andis Magen hat geschrien gerade. Er hat mitbekommen, dass wir über Essen reden.
Ja.
Instant Oats mit was? Was machst du für einen Whey rein? Chicken Waffle.
Ja, genau das. Und dann ist das salze ich noch extra und werde mir wahrscheinlich auch so ein bisschen Peanut Butter mit reingeben. Geil. Dann klaue ich noch im Java eine Banane und dann ist es perfekt.
Ja, ich glaube, das mache ich auch. Und wenn ihr das machen wollt, dann nutzt bitte den Code MTMT, wenn ihr irgendwas bei ESN bestellt. Zum Beispiel Designer Whey Chicken Waffle oder Instant Oats. Oder Peanut Butter gibt es da nämlich auch, by the way.
Stimmt.
Rob bestellt die immer und Andy klaut immer von ihm.
Ich probiere halt. So. ob die noch gut ist. Habe ich von dir gelernt.
Ja, ja. Muss man mal probieren.
So altruistisch.
Lass mal kurz probieren, ob die noch gut ist.
Dass man keine Magenprobleme bekommt. Also die anderen.
Genau.
Ja. Gut, also es hat Spaß gemacht. Ich finde extrem viele Momente. So. Wirklich. Connecting the Dots. Wieder einmal.
Steckte schon sehr viel drin.
Da steckte echt viel drin.
Ich weiß nicht, wie praktisch das jetzt wirklich war.
Aber sehr.
Also so,
sehr, sehr.
Also schon auch praktisch.
Ja, ich finde schon.
Schon auch so ein bisschen praktisch.
Ja, ich meine, du hast es so gut auf den Punkt gebracht, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Es ist eigentlich einfach. Also wenn man einfach halt sich anschaut, was kannst du und was kannst du nicht. Und wenn deine Definition von, was möchte ich überhaupt können, nicht zu eng ist, sondern eine Breite, na dann bin ich sehr funktionell unterwegs.
Ja, Mann.
Gut.
Leute, denkt an den Flash Sale. Falls ihr euch zum Beispiel gedacht habt, heute in dieser Folge, was labern die Dudes da von diesen ganzen Grundprinzipien, dann checkt die MTMT-Methode aus. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal.